SRF 3.
Unternehmenssteuerreform 3. Die Bürgerlichen sind zufrieden, die Linken drohen mit dem Referendum. Nach dem Absturz der Germanwings-Maschine, Suchtrupps finden den Flugdatenschreiber. Damit sollte die genaue Absturzursache nun ermittelt werden können. Atomverhandlungen in Lausanne. Das große Warten geht weiter. Unser Korrespondent sagt, wieso. Und das Wetter, morgen zeitweise sonnig. Im Norden gibt es 11, im Süden bis 17 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Andi Lüscher. Keine Steuerprivilegien mehr für sogenannte Holdinggesellschaften in der Schweiz. Unternehmen also, die Gewinne im Ausland erzielen und diese hierzulande zu Spezialkonditionen versteuern. Das ist das große Ziel der Unternehmenssteuerreform 3. Der Bundesrat hat heute vorgestellt, wie er die Privilegien abschaffen kann und internationale Unternehmen dennoch nicht verscheucht. Kurz gesagt, sie sollen künftig keine Steuerrabatte mehr kriegen, dafür dürfen ihnen die Kantone auf andere Weise entgegenkommen. Kostenpunkt 1 Milliarde Franken. Jan Baumann von der Wirtschaftsredaktion: Über die Vorschläge des Bundesrats wird als nächstes das Parlament entscheiden. Ist die Unternehmenssteuerreform 3 in der heute präsentierten Form mehrheitsfähig? Was denken Sie?
Ich denke, sie hat im Parlament sicher reelle Chancen, und zwar darum, weil die bürgerlichen Parteien einschließlich der SVP grundsätzlich dafür sind. Gegen die neue, abgespeckte Version der Reform ist die Linke. Die SP droht ja bereits mit dem Referendum. Sie stört sich vor allem daran, dass der Bundesrat die Kapitalgewinnsteuer aus dem Reformpaket wieder herausgenommen hat. Diese Versteuerung von Wertschriftengewinnen, wie man sie zum Beispiel an der Börse mit Aktien erzielen kann, die will der Bundesrat nun nicht mehr, und das passt den Linken nicht.
Gehen wir davon aus, dass die bundesrätlichen Vorschläge so durchkommen. Was würde das für die Holdinggesellschaften in der Schweiz bedeuten?
Viele Firmen können vermutlich mit der Reform leben. Das heißt, sie würden wahrscheinlich keinen Grund sehen, allein wegen dieser Anpassungen im Steuersystem aus der Schweiz wegzuziehen. Auch für Schweizer Konzerne ist etwas drin. Im Paket ist zum Beispiel die Möglichkeit enthalten, dass Pharmafirmen wie Novartis oder Roche zum Beispiel deutlich weniger Steuern zahlen müssen auf Erträgen aus Pharmapatenten. Aber klar ist auch, wie die großen Konzerne insgesamt tatsächlich reagieren werden, das weiß heute niemand.
Im Ausland wird man die Debatte in der Schweiz auch verfolgen. Die EU, die OECD und andere Kritiker unseres Steuersystems, die dürften wohl zufrieden sein.
Ich denke schon. Schließlich macht der Bundesrat diese Reform ja genau deshalb, weil er die Unternehmen steuerlich so behandeln will, dass es international, also vom Ausland, akzeptiert wird. Dieses Ziel dürfte die Reform erreichen.
Informationen und Einschätzungen von Jan Baumann. Besten Dank. Bei den Ermittlungen zur genauen Absturzursache der Germanwings-Maschine letzte Woche über den französischen Alpen haben die Behörden ein weiteres wichtiges Mosaiksteinchen gefunden. Kevin Kahannis.
Und zwar den Flugdatenschreiber. Das teilt der Staatsanwalt von Marseille mit. Bisher konnten die Ermittler ihre Untersuchungen nur auf den Stimmenrekorder abstützen, der Gespräche und Geräusche im Cockpit aufnimmt. Der jetzt gefundene Flugdatenschreiber soll helfen, die genaue Absturzursache zweifelsfrei zu ermitteln. In der jemenitischen Hafenstadt Aden haben schiitische Houthi-Rebellen offenbar den Präsidentenpalast besetzt. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Im Palast hatte sich der international anerkannte Präsident Hadi bis zu seiner Flucht nach Saudi-Arabien aufgehalten. Seit gut einer Woche versucht eine Allianz unter der Führung von Saudi-Arabien, den Vormarsch der Houthi-Rebellen zu stoppen. Die Schweiz hat im vergangenen Jahr für 19 Millionen Franken Länder bei der Minenräumung unterstützt. Das Engagement wird durch das Außen- und das Verteidigungsdepartement koordiniert und stellt laut den Verantwortlichen einen langfristigen Beitrag dar zugunsten des Friedens und der Sicherheit. Zu den unterstützten Ländern gehören etwa die Philippinen, wo der Sturm Haiyan ein Waffen- und Munitionsdepot wegschwemmte. Weitere Projekte liefen am Horn von Afrika, in Bosnien und Herzegowina sowie in Kambodscha. Und hier die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.119 Punkten, minus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,3%. Der Euro wird zu 1,0413 gehandelt und der Dollar zu 95,72 Rappen.
Info 3 Abend.
Die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm laufen seit Jahren. Seit einer Woche sind sie in Lausanne gar ununterbrochen im Gang. Entsprechend fahl und müde sind die Gesichter der beteiligten Außenminister. Mal heißt es, eine Einigung stehe unmittelbar bevor, dann ist wieder von großen Differenzen die Rede. Selten in der jüngsten Geschichte gab es derart zähe Verhandlungen. Eine Einschätzung von Fredrik Steiger.
Kein Durchbruch, kein Abbruch. In Lausanne wird verhandelt, weiter und weiter, als ob die Frist nicht längst abgelaufen wäre. Die Beteiligten glauben, sich einander weit genug angenähert zu haben, damit es sich lohnt, weiterzumachen. Die sachlichen Differenzen sind zwar gering, doch sie sind schwer zu überwinden. Besonders Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif scheint am Genfersee fast keinen Spielraum für Zugeständnisse zu haben. Es bleiben zwei Knackpunkte. Der Iran will unbedingt, dass die Sanktionen rasch gekippt werden, vor allem jene gegen den Öl- und Finanzsektor. Teheran beharrt darauf, dass zuallererst die von der UNO verhängten Sanktionen fallen. Denn genau diese wären, das wissen die Iraner natürlich, nur schwer erneut zu verhängen, selbst wenn Teheran ein Lausanner Abkommen verletzen würde. Die Amerikaner wiederum verlangen von Teheran konkrete, bezifferbare Verpflichtungen zur Beschränkung des Atomprogramms. Maximale Anzahl von Zentrifugen zur Urananreicherung, Export des vorhandenen angereicherten Urans, Umbau des Schwerwasserreaktors Arak und totale Transparenz. All das will der Iran nur als vage Zielvorgaben akzeptieren. Erwogen wird nun, in Lausanne bloß ein rudimentäres Rahmenabkommen zu unterzeichnen. Es ließe heikle Fragen offen, nicht nur technische, auch hochpolitische. Sie alle müssten später geklärt werden, mit dem hohen Risiko, dass der ganze Prozess entgleist und man am Ende keine wirkliche Einigung hinkriegt. Ein solches Rahmenabkommen wäre nicht als echter Durchbruch zu werten, obschon die Verhandlungspartner das tun werden. Es wäre bestenfalls ein Signal dafür, dass niemand den Verhandlungsprozess jetzt schon scheitern lassen möchte. Zeitgewinn ist in diesem Fall kein Gewinn. Für niemanden. Jahrelang spielte der Iran auf Zeit, missbrauchte Gespräche als Vorwand, um gleichzeitig unverdrossen sein Atomprogramm voranzutreiben. Doch jetzt ist dieses so weit gediehen, dass weitere Monate oder Jahre kaum noch was bringen. Wenn Teheran die Bombe wirklich will, dann hat es sie, und zwar sehr bald. Hingegen tun die Sanktionen immer mehr weh. Je länger sie in Kraft bleiben, umso stärker steigt der Druck der Bevölkerung auf Präsident Hassan Rouhani und umso mehr Aufwind haben im Iran die Falken. Für Barack Obama drängt die Zeit ebenso sehr. Je länger ein Durchbruch auf sich warten lässt, umso mehr Zeit bleibt seinen Gegnern, jegliche Einigung mit dem Iran zu sabotieren, etwa indem sie gar neue Sanktionen beschließen. Kurz, Washington und Teheran wollen, ja brauchen eine Lösung, unbedingt. Aber gleichzeitig sind ihnen innenpolitisch die Hände gebunden. Ihr Spielraum für Kompromisse ist daher extrem gering.
Info 3 Abend.
Die Terrormiliz Islamischer Staat hat ihr sogenanntes Kalifat in jenen Provinzen Syriens und Iraks errichtet, die bereits zuvor zerrüttet waren von Krieg und Krise. Dort in diesen Provinzen war und ist die Wut groß auf die Regierungen in Damaskus und Bagdad. Diese Wut nutzen die Dschihadisten aus, um ihr Terrorregime zu errichten. Sie sind kaum zu stoppen. Nahost-Korrespondent Philipp Scholtmann berichtet.
Der Sieg in Tikrit konnte nicht schnell genug gehen. Die irakische Flagge wehe wieder vom Gebäude der Provinzverwaltung, sagte Haider al-Abadi, der irakische Premierminister, schon am Dienstag. Zu diesem Zeitpunkt allerdings tobten noch Kämpfe in den nördlichen Quartieren der Stadt. Der Premier zeigte sich deshalb tags darauf auch persönlich in Tikrit, um Irak und der Welt deutlich zu machen, dass die dunkle Zeit dort nun wirklich definitiv zu Ende sei, jenes Dreivierteljahr unter religiös verbrämtem Terrorregime. Im letzten Juni gelang den Scharia-Extremisten von IS ihr schneller Vormarsch durch die sunnitischen Provinzen, in dem die irakische Regierungsarmee spektakulär in die Flucht geschlagen wurde. Nun aber seien die regulären Kräfte zurück und die irakische Polizei werde unter der Leitung des Gouverneurs in Tikrit für Sicherheit sorgen, betonte Abadi. Reporter aber berichteten, wie schiitische Milizionäre beim Plündern von Läden beobachtet worden seien. Diese irregulären Kräfte sind der korruptionsgeschwächten regulären irakischen Armee überlegen. Manche der schiitischen Milizen aber werden nicht von Irak, sondern von Iran gesteuert und schwerer Menschenrechtsverstöße bezichtigt. Ist Premier Abadi stark genug, sie in die Schranken zu weisen, an Rachzügen zu hindern? Auch davon wird abhängen, ob er die sunnitische Bevölkerung für die Sache der irakischen Regierung zurückgewinnen kann. Es gibt Zweifel, nicht nur in Tikrit. In der Wüstenprovinz Anbar hält sich die Terrormiliz ebenso in Mosul, Iraks zweitgrößter Stadt. Die Großoffensive auf Mosul wurde erst noch mit gewaltigem Werbeaufwand vorangekündigt, schon für diesen Frühling. Doch davon ist nicht mehr die Rede. Es trainieren zwar auch sunnitische Kräfte, um das mehrheitlich sunnitische Mosul von der sunnitischen Terrormiliz zu befreien, doch sie sind offensichtlich nicht bereit und auch nicht ausreichend. Abadi wäre wohl abermals auf die Hilfe der umstrittenen schiitischen Milizen angewiesen, um Mosul den IS-Dschihadisten zu entreißen. Dass die Terrormiliz IS hat Rückschläge hinnehmen müssen, aber noch längst nicht bezwungen ist, das zeigte sich auch 600 Kilometer westlich. Genau am Tag der Niederlage von Tikrit lancierte IS im Nachbarland Syrien einen spektakulären Vorstoß bis vor die Tore der Hauptstadt Damaskus, wie Aktivisten berichten. Es gelang IS, vorübergehend größere Teile von Yarmouk zu kontrollieren, der palästinensischen Vorstadt von Damaskus, die schon vorher vom Krieg schwer gezeichnet war.
Das war Info 3 am Abend, Redaktion Patrick Seiler und Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.